wie der Staat dem größten Steuerdiebstahl zusah. Endlich kommt die Wahrheit ans Licht. Banker, Top-Anwälte, Wissenschaftler, ein perfides Netzwerk von Experten hat sich formiert, um deutsche Steuerzahler zu bestehlen. Die Beute? Rund 12 Milliarden Euro. Der Cum-Ex-Skandal beschäftigt die Justiz seit langem. Nun überzieht eine Prozesswelle das Land. Wie sich das entwickeln konnte, beschreibt Massimo Boniani in seinem Buch »Unter den Augen des Staates«. Die Staatsanwältin Anne Brohrhelker nimmt es seit Jahren mit der weltweiten Finanzelite auf, um den Cum-Ex-Skandal aufzuarbeiten. Dabei wird offenbar, der Staat war keinesfalls ahnungslos. Zahlreiche Finanzbeamte, Steuerfahnder, Amtsträger wussten von diesem Diebeszug, doch niemand setzte ihm ein Ende. Antje kommentiert: Cum-Ex und kein Ende. Aber was Investigativjournalist Massimo Boniani in seiner Reportage an verdeckten Machenschaften zutage fördern lässt und wirklich wütend, lässt uns wirklich wütend zurück. Da lesen sich seine kurzen Überschriften der einzelnen Kapitel wie ein Worträtselkrimi, wie zum Beispiel Deal, Handschlag, Zugriff, Abrechnung oder unerhört. Bis endlich das Wort Knast fällt, hat man eine akribische Rekonstruktion der Ereignisse und einen spannenden Parforce-Ritt durch deutsche Finanzinstitutionen und deren Versagen hinter sich. Dieses Kapitel sind immer mit dem Bundesadler-Symbol gekennzeichnet. Hut ab vor der Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brohrhelker, die seit mehr als 8 Jahren entschlossen gegen Steuerkriminelle ermittelt und nicht locker lässt, um diese vor Gericht zu bringen. Boniani beschreibt, wie sie dabei den findigen Finanzjongleuren aus Wirtschaft, Politik und der Hochfinanz Schritt für Schritt auf die Spur kommt. Gemeinsam mit Landeskriminalamt, der Steuerfahndung und dem Zoll wurde sie Zeugin, wie die größte Mafia mit einem ausgeklügelten System von Service- und Scheinfirmen durch Schwarzarbeit mit Dumpinglöhnen den Staat um Millionen an Sozialabgaben schädigte. Ihr derzeit wichtigster Fall ist Samir A., der soll mit Hilfe eines Umsatzsteuerkarussells Millionen für die Terrororganisation Al-Qaida eingesammelt haben. In Zusammenarbeit mit namhaften Firmen soll er zum Schein Handys über die Grenze gebracht und ließ sich von den jeweiligen Finanzämtern Umsatzsteuern für Scheinrechnungen erstatten. Es gab aber keinen Handel. Die Handys landeten wieder da, wo sie losgeschickt wurden. Und nun findet Brohrhelker heraus, dass mit Aktien in großem Stil das gleiche Kreisgeschäft gemacht wird. In der Folge wird beschrieben, wie ein Milliardär sich an seinen Rechtsanwalt wendete, weil er sich betrogen fühlte. Es war ein Cum-Ex-Fall. Es wurde von Privatbanken versucht, den Staat um 3.000 bis 6.000 Millionen Euro zu prellen. Boniani fragt, wie konnte der Fiskus angesichts der astronomischen Summen ein solcher Diebstahl entgangen sein? Ein Jahr lang kämpft Anne Brohrhelker für die Durchsetzung einer geheim gehaltenen Razzia in ganz Deutschland. Auszug. Um 7.30 Uhr erteilt der Polizeiführer das Kommando Zugriff. Über das Handy geben Polizisten Rückmeldung vom Einsatzort. Die Kollegen in der Einsatzzentrale erteilen weitere Anweisungen. Der Lärmpegel in dem Raum schwillt an. In diesen Minuten verschaffen sich Polizisten, Steuerfahnder und Staatsanwälte gleichzeitig Zutritt zu namhaften Unternehmen. Sie gehen in Büros, aber auch in Wohnhäuser und eine Lagerhalle. Sie suchen nach Aktenordnern, E-Mails, persönlichen Notizen. Beweise für mögliche Steuerbetrügereien, die Banken, Aktienhändler und Berater Cum-Ex getauft hatten. Gebannt blickt Brorhilger auf die große Leinwand. Im Einsatztagebuch rattern die Meldungen nur so herunter. Ein Ampelsystem veranschaulicht den Status einer jeden Durchsuchungsmaßnahme. Rot bedeutet Ausführung steht noch aus, gelb symbolisiert, wir sind drin, grün steht für erledigt. Die Razzia an diesem Dienstagmorgen markiert den Anfang der größten Ermittlung in Wirtschaftssachen, die Deutschland je gesehen hat. Die Cum-Ex-Fälle werden Staatsanwältin Brorhilger in die höchsten Ebenen einiger der größten Banken und Beratungsfirmen der Welt führen. Sie werden ihr auch tiefe Einblicke in die Verstrickung des Staates mit einer regelrechten Steuerbetrugsindustrie verschaffen. Gleichzeitig bedeutet die Razzia aber auch ein Ende. 3 Jahrzehnte, in denen Banker, Aktienhändler und Berater weitestgehend ungestört und oftmals unter den Augen des Staates die deutsche Staatskasse plündern konnten, sind nun für viele maßgebliche Akteure vorbei. Der Text des Buches folgt 2 Erzählsträngen. Die Kapitel, die das Staatsversagen verdeutlichen, sind zu Beginn mit einem Bundesadler gekennzeichnet. Der 2. Strang folgt der Staatsanwältin und ihren Ermittlungen. Sie tragen das Zeichen einer Lupe. Auszug aus einem Prozess mit der Staatsanwältin. Auch das Argument, ihre Vorgesetzten hätten den Angeklagten vermittelt, die Geschäfte seien rechtmäßig, lässt Brorhilger nicht gelten. Das Strafrecht verlange von jedem Menschen, auch von Angestellten, selbst zu denken. Kein Mensch kann die Verantwortung für sein Handeln komplett auf andere verlagern. Der Aussage, dass alle anderen in der Branche die Geschäfte ebenfalls betrieben hätten, tritt Brorhilger ebenfalls entgegen. Mit diesem Argument solle versucht werden, die Cum-Ex-Geschäfte als derart normal darzustellen, dass ich gar kein Störgefühl hätte bilden können. Dies treffe bereits in objektiver Hinsicht nicht zu. Vielmehr habe das Umfeld der Angeklagten, also die Investmentbanken und die Händler, sehr wohl auf das mit der Zeit gestiegene Prüfungsrisiko bzw. das gestiegene Entdeckungsrisiko reagiert. Schließlich schmettert Brorhilger auch das Argument ab, der Staat habe ja zugegeben, aber nicht eingegriffen. Ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei es, dass sich diese mangelnden Kontrollsysteme der Steuerbehörden nicht strafmildernd auswirken, da das Besteuerungssystem auf wahrheitsgemäße Angaben der Steuerpflichtigen angewiesen ist und eine umfassende Überprüfung aller steuerrechtlich relevanten Sachverhalte durch die Finanzverwaltung ausgeschlossen ist. Es besteht kein Anspruch des Straftäters darauf, dass die Ermittlungsbehörden rechtzeitig gegen ihn einschreiten, um seine Taten zu verhindern. Woran liegt es dann, fragt Brorhilger, dass solche entlassenen Argumente mit Inbrunst und Vehemenz vorgebracht werden, zumal es sich bei den Angeklagten um hochintelligente Personen handelt? Die staatliche Seite. Nach einem Dreivierteljahr findet erneut eine Pressekonferenz statt. Damals wurde Bundeskanzler Olaf Scholz mit Fragen gelöchert. Jetzt wird mit Scholz über die Warburg-Affäre gesprochen. Die Warburg Bank Hamburg war in den Cum-Ex-Steuerskandal verwickelt. Nun soll geklärt werden, warum die Hamburger Finanzbehörde auf Millionenrückforderungen gegen die Bank verzichtet hat und ob es unter dem damaligen ersten Bürgermeister Olaf Scholz politische Einmischung gegeben hat. Auszug aus dem Internet. 2016 hatte das Hamburger Finanzamt für Großunternehmen 47 Millionen Euro, die aus den illegalen Finanzgeschäften stammten, zunächst von der Bank zurückgefordert. Dann änderte die Hamburger Finanzverwaltung überraschenderweise ihre Meinung und die Bank durfte die 47 Millionen Euro zunächst behalten. Nun soll die Frage geklärt werden, wie es zu dieser Entscheidung kam. Erster Bürgermeister in Hamburg war zu der Zeit Olaf Scholz. Der damals einflussreiche SPD-Politiker Johannes Kahrs soll ein erstes Gespräch zwischen der Warburg Bank und Scholz vermittelt haben. Daraufhin folgen noch zwei weitere Treffen im Rathaus. Die Forderung würde die Bank in eine gefährliche Schieflage bringen, hieß es damals von Seiten der Banker in einem Argumentationspapier. Scholz soll Bankchef Christian Olearius damals telefonisch geraten haben, dieses Argumentationspapier nicht ans Finanzamt, sondern direkt an Finanzsenator Peter Tschentscher, heute Scholz' Nachfolger als erster Bürgermeister, zu schicken. Der Bankchef folgte dem Rat und die Hamburger Finanzverwaltung änderte ihre Meinung. Gegen den früheren SPD-Abgeordneten Kahrs sowie gegen den früheren Hamburger Vizebürgermeister Alfons Pawelczyk und eine Finanzbeamtin wird inzwischen ermittelt. Es wird versucht, Staatsanwältin Brohrhelger abzusetzen. Auszug. Misstrauensbekundungen prasselten jetzt auch von außen auf Justizminister Limbach hernieder. So bezeichnete der einzige SPD-Bundesvorsitzende und NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans Limbachs Pläne öffentlich als einen Versuch, einen Leuchtturm in der Bekämpfung organisierter Steuerkriminalität zu demontieren. Es ist die verdammte Aufgabe der Politik, jemanden wie Brohrhelger den Rücken zu stärken. Dass Minister Limbach genau das Gegenteil tut, ist ein schwerer Fehler. Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende und Mitglied bei den Grünen, pflichtete bei. Es wäre dramatisch, wenn eine Oberstaatsanwältin wie Frau Brohrhelger, die exemplarisch tolle Arbeit geleistet hat, bei der Aufklärung dieser Fälle irgendwie ausgebremst wird. Brohrhelger brauche die volle Unterstützung des Ministers. Und ich habe massive Zweifel, dass sie diese Unterstützung hat. Und das wäre fatal. Über eine Petition sammelte Finanzwende Unterschriften gegen die geplante Entmachtung. Innerhalb kürzester Zeit kamen 80.000 Unterschriften zur Unterstützung der Kölner Staatsanwältin zusammen. Nach einem Krisengipfel am 11.10.23 bleibt Brohrhelgers Hauptabteilung unangetastet. Bonjane kündigt an, dass die Ermittlungen im Sommer 2024 weitergehen. Nicht mehr im Buch, aber im Internet. Inzwischen hat auch der frühere linken Politiker Fabio De Masi Bundeskanzler Scholz angezeigt. De Masi, der heute keiner Partei angehört, beschuldigt Scholz in dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft, eine uneidliche Falschaussage gemacht zu haben. Gegenüber dem DLF erklärte Cum-Ex-Anwalt Strate, dass Vorermittlungen gegen den ranghohen Politiker ohne weiteres möglich seien. Wenn sich dann ein Anfangsverdacht ergibt und die Ermittlungen ausgeweitet werden, müsste vorher die Immunität aufgehoben werden. Erst nach einem Ermittlungsverfahren kommt die Eröffnung eines Strafverfahrens, welches wiederum vom Bundestag ausgesetzt werden könnte. Auf Basis investigativer Recherche und exklusiven Materials leuchtet Massimo Bonjani die skrupellosen Machenschaften der Betrüger und das Staatsversagen tiefgehend aus. Ein packend erzählter Wirtschaftskrimi, der unhaltbare Missstände in unseren Behörden und der Politik aufdeckt. Hier noch eine Aussage von Gerhard Schick. Niemand steht über dem Gesetz. Cum-Ex-Urteil mit Signalwirkung. Ende Januar verurteilte das Landgericht Frankfurt-Ulf Johannemann, einen Ex-Steueranwalt der Großkanzlei Freshfields, zu einer dreijährigen Haftstrafe. Damit ist erstmals auch ein anwaltlicher Berater im Zusammenhang mit Cum-Ex belangt worden. Das Urteil zeigt, strafrechtlich verantwortlich sind nicht nur diejenigen, die selbst die Finanztransaktionen getätigt haben. Gerhard Schick bezeichnet das Urteil als richtig und wichtig, weil es zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht. Boniani hat sehr übersichtlich die Entwicklung und Enttarnung des Cum-Ex-Skandals berichtet. Dass wir einer so guten Darlegung noch Auszüge aus dem Internet beigefügt haben, hat den Grund darin, dass die Angelegenheit bei weitem noch nicht beendet ist. Vor allem interessiert doch, was sich aus den Beschuldigungen gegen unseren Bundeskanzler noch entwickelt. Es kann also in absehbarer Zeit eine Neuauflage oder einen Folgeband geben. Sehr aufschlussreich ist jedenfalls das vorliegende Werk. Unter den Augen des Staates von Massimo Boniani erschien bei DTV.